there was something missing.
John.
Yes, Mary.
John, what's happening?
I think we both know, Mary.
It's just that we don't have...
Exactly. There's this awful gap in our lives just because we don't have...
The first viewing of a motion picture.
Welcome
to Movie Virgins.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Movie Virgins. Mein Name ist Kühne und mein heutiger Gast ist der Manuel. Hallo Manuel.
Hallo, freut mich, dass ich dabei bin.
Ich bin so froh, dass wir es jetzt endlich hingekriegt haben, weil ich glaube, wir haben einmal vor einem halben Jahr und einmal vor einem Jahr bestimmt schon mal miteinander geschrieben, dass wir das machen wollten und irgendwie kam es dann nicht dazu.
Ja, ich glaube, es fing wahrscheinlich, wir hatten ja für die Profis, die es wissen, haben wir ja eine Masterclass zusammen gemacht, in der du mein Lehrer warst.
Und wir gewonnen haben.
Ja, das ist eigentlich viel wichtiger. Absolut legendär hast du mich da durchgelehrt, durch der weiße Hai, weil ich keine Ahnung hatte. Und dann haben wir das Ding weggerockt. Aber das ist so, ich habe vorher nochmal nachgeguckt, das war März 23, also es ist eine Weile her. Oh. Und ich glaube, da kam irgendwann schon mal eine Idee auf und dann, genau wie du sagtest, zwischendrin noch ein, zwei Mal, es hat nie gepasst. Aber jetzt hat es gepasst. Unter anderem war es jetzt auch tatsächlich so, dass der Film bei mir im Kino lief, von daher, es war jetzt Schicksal.
Ja, auf jeden Fall. Das passte ja dann wirklich gut. Aber Manuel, bevor wir anfangen, wo kann man dich denn hören? Woher können die Zuhörer dich kennen?
Man kann mich kennen aus dem Telestammtisch. Das heißt, ich habe mich damals irgendwann mal beim lieben Chef Andi, damals noch auf Twitter, ex, gemeldet, dass ich Bock habe, über Filme zu quatschen. Und habe einfach mal angefangen, im Telestammtisch mitzumachen, wo ja so ein bisschen das Konzept ist, dass auch jeder mitmachen kann und jeder mal ein bisschen was über Filme reden möchte, der das tun möchte. Es hat sich mittlerweile alles ganz schön professionalisiert, muss ich sagen. Und das ist einfach ein schöner Rahmen, in dem wir diverse Neustarts aus Deutschland besprechen. Im Grunde fast alles, was irgendwie in Deutschland startet. Irgendwer bei uns macht darüber einen Podcast oder wir reden über Serien, die rauskommen, nehmen die auseinander und gehen da tief rein teilweise. Und genau, da bin ich vor den Kulissen, hinter den Kulissen gerne dabei und da kann man uns hören. Wir haben auch einen Discord-Server, auf dem ihr gerne vorbeikommen könnt und ja, da findet man mich.
Du hast mir ja den Film Einer flog übers Kuckucksnest mitgebracht. Wieso der Film? Also ist das so eine Art von Film, die du auch gerne in deiner Freizeit guckst? So ist das so ein Genre von dir, was du gerne verfolgst? Oder war es jetzt einfach so, ach so, der ist dir eingefallen, den hattest du schon ewig lang auf deiner Watchlist und deswegen wurde es der?
Das ist so ein Film, den hatte ich seit gefühlten Jahrzehnten wahrscheinlich auf meiner Watchlist. Das ist so ein Film, den habe ich... Man liest den Titel, hört den Titel und denkt so, hä? Was zur Hölle ist das hier? Und das hat mich schon immer irgendwie, weiß ich nicht, hat man den gesehen und dachte, aha, musst du irgendwann mal gucken. Und immer weiter verschoben und ich wusste aber eigentlich ziemlich wenig über den Film. Ich wusste halt, dass Jack Nicholson dabei ist und dass es um irgendwie eine psychiatrische Anstalt geht, das war's. Ich hatte gar keine Ahnung, was der Titel überhaupt mehr sagen soll, was die Hintergründe, über die wir vielleicht gleich noch ein bisschen dann quatschen, irgendwie, welche das sind. Und ich wusste auch nicht, als ich dir das vorgeschlagen habe, dass er ja den Oscar von Der weiße Hai in dem Jahr halt weggeschnappt hat.
Ein trauriges Jahr war es, ein trauriges Jahr.
Das heißt, irgendwie ist es schon ganz witzig, dass wir dann jetzt drüber reden. Aber nee, darum habe ich den... vorgeschlagen,
das ist so
dass
witzig.
Ich einfach mal gucken wollte.
Ich habe diese Gemeinsamkeit habe ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt, tatsächlich. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Der hat ja da bei den Oscars, hat er ja richtig abgeräumt und hat dem Hai, glaube ich, irgendwie drei oder vier Dinger noch geklaut, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, ich weiß jetzt nicht, welche er ihm weggeschnappt hat, aber es ist ja auf jeden Fall irgendwie mal wieder einer der Filme gewesen, die seit langer, langer Zeit die großen fünf gewonnen hat, ne? Also, was ist das beste Best Picture, Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin, Regisseur.
Drehbuch war es noch und Regie,
genau. Genau. Und ja, da, ich glaube, der Weißer hat trotzdem was bekommen. Schnitt und Musik oder so.
Genau, der hat noch Technik-Oscars bekommen.
Genau, aber genau, ja, die hat ihn weggeschnappt. Und das wusste ich nicht, als ich es dir vorgeschlagen habe und habe es dann aber relativ kurz danach gehört und dachte mir, ja, okay, das ist ja, da müssen wir ja jetzt drüber reden zusammen, das ist ja witzig. und dann hatte ich ja noch mal kurz gesagt, ich habe Lücken, ja, wir können auch über sehr vieles anderes reden, aber nee, das hat ja gut gepasst jetzt.
Ist das denn so eher dein Genre? Also guckst du dir gerne Dramen an, gesellschaftskritische Filme, oder ist das jetzt auch für dich ein Genre gewesen, wo du sagst, normalerweise nicht, aber ich wage mich trotzdem dran?
Nee, doch, ich würde jetzt, also ich wusste ja vorher gar nicht, was das, also wirklich nicht, was das überhaupt für ein Genre so ist. Ich meine, okay, dass es ein Drama ist, konnte man sich dann schon irgendwie denken, wenn man die Thematik sich vor Augen hält. Aber doch, gucke ich schon, auch gerade, weil man, ich finde, aus solchen Filmen kann man ja auch sehr viel im, egal zu welcher Zeit, noch herausziehen. Und du fragst ja auch deine Leute öfter, okay, wie funktionieren Filme im Nachhinein noch im späteren Verlauf? Und gewisse Genres funktionieren da, finde ich, schlechter als zum Beispiel jetzt ein Drama, eine Gesellschaftskritik, die, ja, aus der man einfach viel rausziehen kann, was vielleicht aus der Zeit kommt damals. Da muss man sich dann schon reinversetzen. Aber da ist jetzt zum Beispiel, ich finde es manchmal im Horrorgenre schwieriger. Ich bin nicht horroraffin, aber natürlich hat man auch was gesehen. Aber ich gucke mir lieber mal Horrorfilme, die älter sind, an, weil die einfach, da haben sich die Sehgewohnheiten so krass geändert. Die sind im Vergleich oft gar nicht so in Anführungszeichen schlimm oder explizit. Da hat sich einfach viel verändert in der Zeit. Und das ist dann manchmal schwieriger, sich in die Zeit hineinzuversetzen, wie war das damals? Wobei aber bei solchen Themen, ja, so Dramen, Gesellschaftskritik, da funktioniert das. Sie sind oft viel universeller und überdauern auch einfacher, glaube ich, eine Zeit. Und generell, ja, du hast gerade schon so ein bisschen im Vorgespräch gesagt, du denkst auch über den Film immer noch nach. Und das passiert bei solchen Filmen, denke ich, natürlich schon mehr als, ja, vielleicht jetzt in der letzten Actionkomödie mit Arnie oder so, ne? Aber
Ich bin voll und ganz auf deiner Seite und auch da muss ich mal Grüße an meine Holde zu Hause rausschicken, weil tatsächlich hat sie mich da auch so ein bisschen hingebracht. Ich muss tatsächlich sagen, das Drama war lange Zeit für mich ein Genre, was ich irgendwie außen vor gelassen habe oder eben nicht wirklich bewusst geguckt habe. Ne, also wir hatten es ja schon im Vorgespräch, schon mal vorab zu Einer Flug übers Kuckucksnest. Ich habe den Film mal gesehen, ich glaube aber nicht, dass ich ihn wirklich verfolgt habe, sondern es könnte einfach so eine Sichtung gewesen sein, ach ja, der läuft gerade oder da ist er gerade, jetzt guckst du den mal, um so einen Haken dahin zu setzen. Ja, dann hast du ihn mal gesehen. Und da meine sehr, sehr gerne sowas guckt, komme ich da mehr rein und sehe es mittlerweile genauso wie du. Also egal, ob es aus den 70ern, 80ern, 90ern, du nimmst meistens bis heute noch was mit raus. Dass du dir irgendwie, du machst dir Gedanken darüber, du kannst darüber sprechen, ist die Thematik gut, wie ist diese Thematik eingebettet, ist es heute noch ein Thema, ist es kein Thema mehr und so. Und ich bin spät reingegangen, aber guck's jetzt auch relativ gerne tatsächlich. Also es ist nicht mehr, ich glaube so in den ersten Monaten war es dann häufig, wenn meine Kleine einen Film vorgeschlagen hatte, ach ja, gut. Aber danach können wir dann
noch mal
was anderes gucken. Ja, und mittlerweile bin ich da eigentlich immer über alles Mögliche dankbar, wenn sie sagt, ey, das habe ich gesehen, ja, lass mal machen. Insbesondere, weil man ja auch häufig über solche Filme im Nachhinein noch mal ein bisschen spricht, im besten Falle.
Ja, ich muss gerade an, weil wir jetzt schon so ein bisschen einen Schlag auf, okay, ältere Filme gezogen haben. Ich habe zum Beispiel, ist ja nicht so alt, damals in der Sneak Manchester by the Sea gesehen. Hey, da, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber es ist auch ein Drama, der hat so reingehauen. Und damals in der Sneak, dann weiß man gar nicht, was überhaupt kommt und worauf man sich einlässt. Der ist immer noch da. Hat einen so getroffen und ich fand den so gut gemacht und alles. Das können Dramen leisten. Aber ich bin jetzt kein, ich gucke jetzt nicht unbedingt auf, okay, was für ein Genre ist der Film oft, aber ich gucke halt einfach gerne viele Filme. Und da gucke ich auch gerne Dramen, aber ich gucke auch sehr gerne Thriller, Science-Fiction oder Actionfilme oder was auch immer. Aber ein Drama ist so ein, glaube ich, gerade in so dem Movie-Virgins-Universum, sage ich jetzt mal, so ein Genre, was einfach gut funktioniert.
Ja, ich habe mir übrigens Manchester by the Sea jetzt auf die Watchlist gepackt.
Oh, Herr, die Erwartungen sind hoch.
Das kann ich der Kleinen dann anbieten und dann passt das.
Ja, sehr gut.
Du hast es gerade schon mal so ein bisschen so kurz angerissen, aber was hat denn jetzt eigentlich die letzten Jahre dazu geführt, dass du diesen Film nicht gesehen hast? Also, wenn du sagst, ey, das ist eigentlich ein Thema für mich oder beziehungsweise ist ein Genre für mich, du kanntest den, du hattest den länger auf dem Schirm. Wieso genau? Kein Bock auf die Thematik oder woran lag's?
Also ganz konkret, die letzten 2 Jahre habe ich mir einfach aufgespart für unsere Besprechung.
Okay.
Ich meine, ich habe es ja dann irgendwann mal vorgeschlagen und dann dachte ich, okay, irgendwann machen wir das schon. Und die Watchliste ist lang, das kennen wir alle, das Problem, ne? Also
ja.
Von daher, aber ich gucke jetzt im Moment wirklich auch recht viele Filme und dadurch, dass ich jetzt auch im Telestammtisch länger dabei bin und man sich mehr mit dem Medium befasst, gibt's doch schon so Sachen, wo man, oder auch spezielle Filme, die man jetzt einfach mal gucken muss, weil entweder wird man sonst früher oder später gespoilert oder man, es ist auch schon schön, dass man dann Referenzen nachvollziehen kann, ne?
Ja.
Und ich habe jetzt zum Beispiel auch dann erst vor 2 Wochen oder so The Shining das erste Mal gesehen, weil das war einfach an der Zeit jetzt mal irgendwann. Der wurde im Moment einfach so oft referenziert. Und ich habe gesagt, den musst du jetzt mal gucken. Das geht einfach nicht, ne? Und einer flog übers Kuckucksnest. Weiß ich nicht, früher auch so ein bisschen über Dramen. An Dramen hat man sich schon erst so ein bisschen mit dem Älterwerden, glaube ich, auch rangetraut. Und das war dann früher vielleicht auch nicht so das erste Genre, was man sich jetzt rausgesucht hätte. Obwohl man von dem Film schon immer mal was gehört hat, aber ja, davon gibt's auch einfach so viele Filme, dass, ja, die Watchlist ist das Problem wahrscheinlich, um die Antwort kurz zu halten.
Ich bin aber auch jetzt ganz ehrlich, ich bin der Ansicht, der Titel ist jetzt auch nicht so reißerisch und die Thematik, okay, jemand begibt sich eben in eine Irrenanstalt, um der Gefängnisarbeit aus dem Weg zu gehen, finde ich jetzt im ersten Moment auch nicht ganz so spannend, wenn ich ehrlich bin.
Ja, also den Titel fand ich halt schon geil, weil ich mir nichts drunter vorstellen konnte. Aber darum dachte ich mal so, hä, den musst du irgendwann mal gucken, was ist denn das? Aber ja, genau, die Thematik, da guckt man vielleicht ja. Eher 12 Monkeys oder so, ich weiß es nicht.
Zum Beispiel, Manuel, magst du mal kurz den Leuten, die einer flog übers Kuckucksnest noch nicht gesehen haben, vielleicht mal kurz zusammenfassen, was es geht?
Klar, gerne. Du hast ja gerade schon ein bisschen gesagt. Also wir haben Jack Nicholson in der Hauptrolle. Der spielt hier McMurphy, nennen wir ihn einfach. Und er lässt sich in eine psychiatrische Anstalt einweisen, um im Grunde der Gefängnisarbeit, zu der er verurteilt wurde, weil er, glaube ich, Gewalt- und Sexualstraftäter ist, tatsächlich verurteilt wurde. Punkt. Mhm. Und da ist er so ein ganz anderer Charakter. Er spielt halt nur, dass er eine psychiatrische Krankheit hat. Und dadurch ist er halt so ein Rebell, ein freier Rebell in dieser Station, wo er noch, glaube ich, 18 andere Insassen hat. Und die Leitung dieser Station hat im Grunde die Antagonistin des Films, Louise Fletcher, oder Mildred Ratchet, gespielt von Louise Fletcher. Und die beiden bildeten dann so die Gegenpole und er zeichnet sich eben dadurch aus, dass er die Menschen, die dort sind, als Menschen für voll nimmt und mit denen das Leben leben will. Und das ist was in der Anstalt eigentlich so gar nicht passiert.
Merkt ihr bitte diesen Punkt, da müssen wir später kurz drüber sprechen, weil ich bin gespannt, wie du das aufgenommen hast.
Ja, okay. Und da gibt's halt dann einfach Widerstände und Gegenpole, die aufeinanderstoßen und so ein bisschen, ja, man kann da jetzt sehr viel, da ist ja sehr viel Gesellschaftskritik drin oder Kritik am System drauf interpretieren, aber das ist im Grunde die Handlung.
Überraschungserfolg damals bei einem Budget von 4,4 Millionen hat er, da sind die Zahlen jetzt ein bisschen widersprüchlich, zwischen 110 und 160 Millionen Dollar eingespielt weltweit.
Okay.
Und ja, du hast es schon gesagt, bei den Oscars, er hat die Big Five gewonnen. Also er war bester Film, beste Regie, bester Darsteller, bester Darstellerin und bestes adaptiertes Drehbuch. Und war tatsächlich insgesamt noch für 4 weitere Oscars nominiert. Und zwar für Nebendarsteller, Kamera, Originalscore und den Schnitt. 1995 von Milos Forman inszeniert, um einfach nur mal die groben Fakten mal abzuarbeiten. Aber jetzt wie immer meine erste Frage. Ja, oha. Ich habe dir schon 8 Fragen schon gestellt oder sowas, aber jetzt kommt die erste natürlich. Nee, vielleicht die wichtigste. Wie hat dir der Film denn gefallen?
Also im Gesamten, um es kurz zu sagen, fand ich ihn ziemlich, ziemlich gut. Das ist die Kurzantwort. Die etwas längere Antwort ist wahrscheinlich unter anderem dadurch, dass der jetzt auch einfach noch nachwirkt und man noch viel drüber nachdenkt, ist das schon immer so ein Zeichen, finde ich, wo man merkt, okay, da steckt viel, viel drin, was man ja einfach, was einem zum Nachdenken anregen kann. Und ich hatte keine Probleme damit, zum Beispiel jetzt irgendwie das, also mich da rein zu gucken, so ein bisschen. Ja, der hat ja schon den Look, den, ich meine, der ist von 75, glaube ich, ne? Der hat ja schon so ein bisschen einen älteren Look. Und ich habe den jetzt tatsächlich, der wurde fürs Kino remastered dieses Jahr anscheinend. Diese Version habe ich gesehen. Und das, da hatte ich gar keine Probleme, mich da irgendwie drauf einzulassen. Und insgesamt ist wirklich, also Jack Nicholson macht das hervorragend und Louis Fletcher macht das hervorragend und sämtliche anderen Leute, über die wir wahrscheinlich dann noch gleich ein bisschen quatschen. Es war einfach so geil, das ist immer bei den Klassikern das Coole, so die Schauspieler zu sehen in ihrer ersten Rolle oder so. Und denkst du, hä? Wer ist das gerade und so? Und das hatte ich hier halt super oft und das finde ich immer sehr schön. Und man kann aus dem Film einfach sehr viel mit rausnehmen und also mir hat der wirklich gut gefallen. Ja.
Ich habe den Film jetzt eben, wie gesagt, wahrscheinlich das erste Mal wirklich bewusst gesehen und war am Anfang, als ich den Film ausgeschaltet habe, etwas ernüchtert. Also so bei den ganzen Bewertungen und bei dem, was man so darüber liest, eben zeitloses Meisterwerk. Ich meine, wir haben eine Serie über Nurse Ratched bekommen. Das ja, ich glaube, die kam echt? Vor 3 oder 4 Jahren aus, ja. Mit Sarah Paulson als Ratched.
Wie hieß die denn?
Ratched.
Ach so, okay.
Ja, ja.
Ah, krass.
Und ich muss sagen, ich habe viel erwartet, bin in den Film rein, habe ihn ausgemacht und musste im ersten Moment sagen, ja, ich verstehe es, guter Film, tolle Schauspieler, schöne Geschichte, aber war so ein bisschen, ja, okay.
Ja, Erwartungshaltung, ne?
Genau, aber das Ding ist, genau das, was du sagst, er arbeitet immer und immer weiter. Und plötzlich habe ich mich dann auch für die Recherchen so ein bisschen reingelesen und habe einfach festgestellt, dass ich es auch irgendwie geschafft habe. Ich weiß gar nicht, ob meine Meinung darüber richtig ist, ob das gewollt ist, dass ich das da rein interpretiere oder dass ich folgende Dinge so sehe oder ob das vielleicht komplett anders vorgesehen war. Aber ich habe mir was sehr, sehr Eigenes dazu gedacht, ohne dass es jetzt irgendwie nur eine Reproduktion von anderen Gedankengängen ist, die eben schon viele, viele andere hatten.
Okay, krass, und ja.
Deswegen habe ich auch gesagt, wir müssen gleich auf jeden Fall mal darüber sprechen, wie McMurphy eben die anderen da oder die anderen Mitinsassen wahrnimmt. Weil ich weiß nicht, ob ich falsch liege, aber da habe ich eine ganz eigene Meinung zu.
Okay.
Und ich habe immer gedacht, weil ja eben auch diese Serie kam mit Ratched und man hat immer gehört, so eine der bösesten Antagonistinnen neben Annie Wilkes aus Misery ist dann eben auch Nurse Ratched. Und lange Zeit konnte ich ihr Tun und ihr Handeln ein wenig nachvollziehen.
Ja.
Jetzt habe ich den aber mit meiner Freundin zu Hause geguckt, die mir dann im Nachhinein sagte so, ja, also sie arbeitet in einer Anstalt, wo geistig, wie sage ich das jetzt, um nirgendwo anzuecken. sie ist auf jeden Fall in einer Einrichtung,
geistig wo geistig Herausgeforderte?
Die dort wohnen, weil sie eben alleine ihren Tagesablauf nicht stemmen können.
Ja.
Und es reichte dann schon, wie sie mich anguckte und sagte, Moment mal, sind dir bei Nurse Ratched nicht dieses und jenes aufgefallen? Das geht gar nicht, das macht man nicht. Und ich dachte mir, okay, krass. Nee, das wäre mir jetzt im ersten Moment in dieser Form gar nicht so aufgefallen. Und deswegen, also der arbeitet immer noch und ich glaube, ich werde ihn doch auch nochmal aufbewerten.
Ja, okay, da sind wir jetzt schon richtig tief drin. Also Nurse Ratched ist auch, da ging es mir genauso wie bei, oder nicht genauso vielleicht, aber so ein bisschen wie bei dir. Also bei mir ist, mein Hintergrund ist so ein bisschen, ich habe während des Studiums und während meines CVs in einem Wohnheim und in einer Werkstatt gearbeitet für Menschen mit Behinderung. Und meine Mutter arbeitet hat im Grunde ihr Leben lang in dem Gebiet gearbeitet. Das ist jetzt keine psychiatrische Anstalt, aber ne, so ein bisschen wie bei deiner Holden geht das in die Richtung. Ich bin da überhaupt kein Profi, habe da keine Ausbildung und gar nichts. Ich habe da nur eben, krieg da Dinge mit und habe halt da ein bisschen als Ja, ich war da die Aushilfe, die halt für den Spaß verantwortlich war. Das war immer ganz nett. So, aber dann sieht man eben Louise Fletcher, wie sie da den Nurse Mildred spielt. Und sie ist ja auch eine Figur, glaube ich, die denkt ja schon, dass was sie macht, den Leuten gut tut. Oder gut für die Leute ist, genau, die da sind. Die hat ja erstmal, also denke ich jetzt nicht unbedingt so eine böse Absicht, den Leuten jetzt irgendwie Schlechtes beizufügen. Es ist einfach nur, für sie denkt sie, das, was sie tut, ist hilfreich. Und das ist, glaube ich, auch so ein ganz in dem Mindset, der spielt ja ein, ich weiß gar nicht genau, das Buch spielt ja 50er Jahre, schätze ich. Darum denke ich mal, spielt der Film auch in der Zeit. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber damals waren die
Methoden. Könnte ich mir aber vorstellen.
Ja, da waren die Methodiken ja auch einfach noch ganz anders, wie man mit psychisch Kranken umgeht. Und da, glaube ich, gibt es ganz viele Szenen, wenn man sich da mehr auskennt, wie jetzt vielleicht eben deine bessere Hälfte, wo man schon sieht, wo Mildred Ratchett dann wirklich da sie diese Kontrolle einfach die ganze Zeit behält, obwohl man eigentlich denkt, dass sie ja vielleicht sogar eine ganz nette ist und die ist einfach nur mit einer bestimmten Hand, also starken Hand, jetzt alles einfach unter Kontrolle behält, aber das ja ganz okay ist, damit ihr nicht alles irgendwie aus den Fugen gerät.
Und aber gleichzeitig, genau das habe ich auch gedacht. Ja. Und dann kam eben dann der Einwurf von ihr, wo sie sagte so, ja, aber du hast schon gemerkt, dass sie überhaupt nicht damit zurechtkam, dass irgendetwas in Frage gestellt worden ist.
Ja, genau.
So,
zum Beispiel.
Also einfach dieses, sie sitzt dann da in ihrer Gruppe und vielleicht macht das gar keinen Sinn, über die Dinge zu sprechen, die sie dort ansprechen oder die sie dort ansprechen möchte, weil ja eben die ganzen Insassen auch ihre eigenen Themen, ihre eigenen Probleme haben oder so. Und warum sollten die sich mit der Ehe von dem, ich habe den Namen vergessen, von dem Harding hieß er, glaube ich, warum sollten die sich damit auseinandersetzen? Das ist vollkommen egal. So. Und dann wird dann in Frage gestellt und damit kommt sie schon nicht klar. Das findet sie gar nicht gut. Das sind dann so diese kleinen Nuancen, die dann Louise Fletcher in ihr Schauspiel reinsetzt. Und ja, es stimmt wirklich. Also ich habe auch anfangs die ganze Zeit gedacht, was sie zum Schluss macht, ist schon böse. Aber jetzt so richtig fand ich nicht, dass sie jetzt so eine richtig starke Antagonistin ist. Und ich glaube, gucke ich den Film doch mal, werde ich es komplett anders sehen.
Ja, ich meine, ich glaube, wenn man das Wort Antagonistin hört, dann hat man wahrscheinlich direkt auch ein anderes Bild wahrscheinlich im Kopf. Und ich glaube, so wie ich es jetzt gelesen habe, Milos Forman auch ein anderes Bild zuerst hatte, wie er sie umsetzen will.
Ja.
Und das dann erst mit der Zeit in ihm gereift ist. Und ich glaube auch in, je nachdem, welche Schauspielerinnen er jetzt da gecastet hat und so, wie er da wen findet und was da, ich weiß nicht mehr genau, aber irgendwie hat da sein Reifungsprozess auch erstmal dahin geführt, dass die Interpretation, wie sie jetzt hier angelegt wurde, das ist, was dann für den Film halt sehr stark ist und nicht eben so vielleicht offensiv, offensichtlich, hau drauf, jetzt eine Antagonistin ist, sondern sie ist ja im Grunde eine Manipulatorin, psychisch hat sie die Leute halt im Griff, unter Kontrolle, ne?
Und genau, also
so richtig checkt man das dann am Ende. Ja.
Er wollte erst schlussendlich eine Person haben, die so das personifizierte Böse ist. So, du siehst sie und alles, was sie tut, muss dann eben in irgendeiner Art und Weise schon darauf pochen, so, ja, okay, das ist die Böse. Und ich glaube, ihm hat es ganz, ganz gut gepasst, dass eben Louise Fletcher so ein bisschen zurückhaltender gespielt hat und dadurch eben vielleicht auch genau dieser Konflikt kommen soll. Vielleicht dieses, okay, ich verstehe, was sie dort tut, ich kann das in irgendeiner Weise nachvollziehen, insbesondere bei Leuten, die gar keinen Bezug zu solchen Einrichtungen oder zu solchen Personen haben, dass man einfach sagt, ja, wieso, verstehe ich doch. Und erst im Nachhinein sich denkt so, ja, aber ganz so geil war es jetzt auch irgendwie nicht.
Ja, ich glaube, das entwickelt sich ja dann, also mir ging es da halt auch am Anfang so. Und das ist ja so eine Entwicklung, fand ich, wo man, ich wusste jetzt gar nicht, okay, ich kenne mich da ja auch nicht aus auf dem Gebiet so gut. Ist das jetzt, wie behandelt man so Menschen? Und irgendwann relativ schnell checkt man schon, okay, eigentlich hier ist ja gar nichts mehr, was jetzt irgendwie noch menschlich ist, sag ich jetzt mal. Ist ja schon wirklich einfach eine, wie der Wortsinn gemeint ist, eine Irrenanstalt. Also, ne?
Ja.
Wie das da gezeigt wird und die Leute da in Anführungszeichen eingeschlossen werden. Oder nicht in Anführungszeichen. Obwohl sich ja sogar herausstellt, dass viele Leute dann sich da auch selber eingewiesen haben. Aber das entwickelt sich so mit der Zeit, dass man checkt, nee, aber jetzt macht sie hier das und das und jenes. Und man denkt so, okay, das ist ja schon wirklich einfach eine eine Herrscherin über die Leute im Grunde, die halt im Zaum gehalten werden, damit sie möglichst wenig Arbeit machen, im Grunde. Ne?
Ja, ganz genau. Aber gehen wir mal zu dem Gegenpol, gehen wir mal zu Jack Nicholson. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe den Film geguckt und habe gesagt, okay, ich glaube, niemand anderes hätte das so gut machen können wie er, weil er irgendwie schon so diesen, so wenn er lächelt oder wie er sich so verhält, wie er guckt, habe ich gedacht, ja, der passt schon gut da rein. Also ich kann das nachvollziehen, warum er das spielen konnte.
Ja, absolut. Ich meine, man hat ja auch so ein paar, ohne den Film gesehen zu haben vorab, ein paar Bilder und so, natürlich hat man alles schon mal gesehen bei einem Film, der 50 Jahre alt ist. Und da hat man ja dann auch, wenn er irgendwie, weiß ich nicht, seine Mütze auf hat und so ein crazy Lachen da irgendwie hat. Oder es, ne, gibt's da so ein paar Szenen da. Und also er ist da wirklich schon, ja, weiß ich auch nicht, der sieht auch so, schon so ein halb Verrückter aus. Er spielt da schon halt so gut, ne? Er spielt im Grunde das, was er spielen soll. Nämlich, dass er irgendwie psychisch krank ist und so. Denkst du so, ey, manchmal hast du wirklich das Gefühl, er ist da komplett durch. Und in anderen Szenen aber ist er dann wieder einfach ein Lebemann, Freigeist, ja, Mensch halt so, ne? Und ich hatte ganz oft das Gefühl, gerade weil ich jetzt auch vor 2 Wochen The Shining gesehen habe, dass er da schon die halbe Rolle von The Shining spielt. Also, ja. Das hat irgendwie auch richtig gut zusammengepasst.
Also, ich finde, er steht einfach über allem. So, er ist tatsächlich irgendwie so ein, den siehst du und der fällt da auch einfach auf, wie so dieser bunte Hund.
Ja, ich meine, er macht ja, da alles anders, als sie von ihm gerne hätten. Ne? Ja.
das stimmt. Aber auch eben so, auch in diesem ganzen, meine Zwischenfrage, haben die eigentlich erklärt, wie oder unter welcher Begründung er sich hat einweisen lassen? Weil das habe ich jetzt gerade gar nicht mehr auf dem Schirm.
Nee, also ich glaube, so wie es war, ist ja so, dass er ja schon den Verrückten mimt im Gefängnis und es darauf dann im Grunde angelegt hat, dass er dann daraufhin eingewiesen wird. Und dann kommen sie aber darauf so, ja, aber, also ich glaube mit der Zeit dann, wahrscheinlich ziemlich schnell, aber nicht jetzt die Begründung der Einweisung, dass er da im Grunde nur so tut und er sie da so ein bisschen an der Nase herumführen will. Und dann wollen sie ihn auch rausnehmen, aber im Grunde Mildred sagt dann, ja, nee, dem können wir trotzdem helfen. Aber ich glaube,
genau, also die sind ja relativ schnell dabei, dass es heißt, ja, wir vermuten, dass du das spielst, oder das sagen ja deine Ärzte unter sich. Aber was er jetzt genau getan hat, um dort zu landen, wird, ist, glaube ich, offen gehalten, oder?
Ja, ich glaube, das ist offen gehalten. Ich glaube, am Anfang wird dann gesagt, dass er eben irgendwie Gewalt- und Sexualverbrechen begangen hat und er jetzt aber, ja, ich weiß nicht, was sie dann darauf sagen. Dass, also konkret, glaube ich, wird das nicht unbedingt genannt.
Wobei, da habe ich noch gemerkt, also da muss ich ja wirklich sagen, da ist es wirklich noch ein Produkt seiner Zeit. Ich meine, wir verfolgen ja eben McMurphy, also Jack Nicholson, der eben ja auch zugibt und auch gar keine Probleme mit hat, dass er eben in der Vergangenheit häufiger mal in irgendwelche Schlägereien verwickelt war. Und was heute irgendwie No-Go wäre, also kein Held wird es machen, der ja auch zugibt, mit einer 15-Jährigen geschlafen zu haben. Obwohl sie ja gesagt hat, sie ist älter.
35 oder so, ja, ja.
Und da habe ich noch gedacht, okay, also den jetzt als Held rauszubringen, das würde 2025 in der Form, glaube ich, nicht mehr funktionieren.
Ja, das war schon tatsächlich ein bisschen wild, ja. Also gerade, ich meine, wird ja auch nie wieder thematisiert eigentlich. Das wäre auch so ein bisschen vielleicht eine Kritik, die ich habe, dass er, im Grunde hat man jetzt hier schon so eine, ja, eine Figur, deren Vergangenheit wir nicht kennen, aber sie muss schon irgendwie auch ein bisschen krass sein, wenn er halt im Knast landet und er im Knast halt da die Drecksarbeit machen soll und er ja, wie du sagst, selber sagt, er hat irgendwie, keine Ahnung, Leute verprügelt und mit einer Minderjährigen Sex gehabt und keine Ahnung, was vielleicht noch alle. Und das, ja, wird dann eigentlich gar nicht mehr wieder aufgegriffen, ne? Das fand ich schon auch ein bisschen merkwürdig.
Aber also jetzt, ohne das in irgendeiner Art und Weise gut reden zu wollen, weiß Gott nicht. Aber ich glaube, das schiebe ich eventuell ein bisschen auf das Alter des Filmes. Ja. Und insbesondere das Alter, wo es spielen soll. Ne? Also man könnte es als Kritikpunkt sehen, aber ich glaube, in den Mitte der 70er war das einfach, ja gut, ja, blöd.
Ja, und da es dann ja, wie du sagst, auch noch mal eher spielt, würde ich das jetzt auch erstmal so einordnen, ja.
Ja, also ich habe den Film gesehen und dachte mir da bei vielen Gesichtern, als ich die da gesehen habe, so, okay, den hast du doch schon mal, nee, das ist doch nicht der. Also wir haben ja die ersten Gehversuche von Brad Dourif, von Danny DeVito, von Christopher Lloyd. Es soll doch, glaube ich, jetzt bald ein Oscar fürs Casting irgendwann kommen, glaube ich, 2028 oder so. Es tut mir leid, bei dem Film müsste den Rückblick noch mal bekommen oder sowas, weil das ist ja pures Gold. Also ich finde tatsächlich, dass jede der Rollen bis in die Nebenrollen rein wirklich fast ausschließlich phänomenal gut besetzt ist, weil es einfach passt.
Ja, also das habe ich ja ganz kurz am Anfang angerissen. Das finde ich ja auch immer geil dann in so Klassikern, dass man diese Dinge sieht. Und also bei einem hat es bei mir bis zum Abspann gedauert, weil ich konnte nicht glauben, dass es Danny DeVito ist. Ich dachte mir, der sieht ja aus wie Danny DeVito, ist ja Wahnsinn, ne? So. Aber ich habe nicht geglaubt, dass er das ist. Der ist einfach so jung und weiß ich nicht. Ich habe das irgendwie nicht. Ich habe gedacht, ja, okay, sehen ja ähnlich aus, aber wird schon irgendwie anders sein. Aber dann ist es einfach Danny DeVito, steht dann da im Abspann und denke mir so, what? Okay, krass. Und dann habe ich jetzt gerade zufällig, wir haben uns ja im Vorgespräch auch unterhalten, wir gucken auch gerne mal Klassiker im Kinos und bei uns laufen auch recht viele. Bei uns lief gerade Back to the Future im Kino. Dann habe ich die gerade gesehen und auf einmal hampelt dann Christopher Lloyd in seiner ersten Rolle rum und ich so, hä?
Ja, ja.
Was passiert hier gerade? Also das war schon geil.
Und das Ding ist ja wirklich, also ohne jetzt das irgendwie bewerten zu wollen, aber ich gucke mir die Leute an, wie sie dort in diesem Film auftreten. Und ich muss einfach sagen, ja, okay, ich kann mir vorstellen, dass die sehen alle so ein bisschen abgerockt aus.
Ja.
Dass die eben auch schon sehr, sehr viel länger da sind. Da ist einer dabei, ich habe jetzt gerade mal geguckt, wie der heißt, aber den hat man ja auch schon ein paar Mal gesehen, aber hätte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Da ist doch einer mit diesen riesigen Augenringen bis zu den Knien, wo ich mir denke, ja, klar, natürlich passt der da rein. Ne, Christopher Lloyd sieht auch ein bisschen verrückt aus. Danny DeVito auch. Also das passt so wunderbar in dieses ganze Bild rein, dass ich nicht das Gefühl habe, dass da irgendeine Person falsch besetzt ist.
Ja, ich glaube, da muss man aber auch, ich habe jetzt auch heute noch ein bisschen rumgelesen, auch noch mal vielleicht erwähnen, das ist, glaube ich, auch schon einfach geil gemacht. Also die Schauspieler hatten ja dann tatsächlich, die waren zusammen mit dem Milos Forman auch schon irgendwie dann Wochen vorab Hospital-Anstalt oder was, wo sie auch tatsächlich gedreht haben, in der Klinik, und waren da schon vor Ort und haben tatsächlich auch quasi ihre eigenen Diagnosen bekommen dann von Ärzten, was ihre Rollen verkörpern sollen, und haben dann jemanden an die Seite bekommen, der halt diese Diagnose in echt hat, und haben sich quasi mit dem ja einfach ausgetauscht, waren zusammen, haben die Tage zusammen verbracht und haben halt von dem ganz viel einfach mitgenommen. Und da ist dann einfach schon, finde ich, sehr viel Respekt reingeflossen in diese Umsetzung. Okay, wie stellen wir, also ich sage jetzt mal, gesunde Menschen, die psychischen Krankheiten da. Das haben die, glaube ich, einfach super angenommen und wurde dann sehr, die wussten auch teilweise gar nicht, wann gefilmt wurde und wann nicht. Alles ist sehr.
Ja, das habe ich auch gelesen.
So natürlich dann irgendwie entstanden, weil die in ihren Rollen da so aufgegangen sind. Und das musste dann als Schauspieler auch erstmal so hinschaffen. Ne? Und das haben die wirklich alle toll gemacht. Ja, also da, weil manchmal hat man auch immer so ein bisschen die Debatte, weiß ich nicht, braucht man jetzt unbedingt, um einen Charakter mit Down-Syndrom zum Beispiel oder was auch immer zu spielen, braucht man da jetzt, darf man da einen normalen Schauspieler nehmen oder muss das jemand sein, der auch diese Krankheit hat? Ich finde das nicht. Ich finde, die sind Schauspieler, das ist deren Job und darum können die das auch machen. Man muss halt alles einfach mit Respekt machen. Und dieser Respekt ist hier, glaube ich, sehr groß zum Tragen gekommen, weil einfach ganz viele Leute aus dem Umfeld und aus der Anstalt einfach einbezogen wurden und das im Grunde zusammen mit denen gemacht wurden. Es waren auch viele Statisten, die aus der Klinik, glaube ich, waren im Hintergrund dabei und so. Die haben jetzt keine Rollen übernommen, aber das zeigt für mich halt so ein bisschen dieses, ja, den Respekt für diese Sache einfach. Und das hat im Casting in den Sachen sich einfach niedergeschlagen, glaube ich.
Und was mir so gut gefallen hat, also zum einen, fast alle sind auf ihre ja verrückte Art und Weise irgendwie auch sympathisch.
Ja.
Und was ich einfach super fand, war, dass der Film sich eben die Mühe gemacht hat und fast jedem Charakter auch eben einen eigenen Geisteszustand eben zuzuordnen. Dass eben in dieser Truppe von, ich glaube, das sind ja so in etwa 9 Leute, die dann in diesen Sitzungen dann teilnehmen, hast du auch eben 9 verschiedene Charaktere. Und es wäre ja ein einfaches gewesen, wenn man sagt so, ja gut, alle spielen jetzt das Gleiche runter, sind ein bisschen zu sich gezogen und schreien irgendwie mal ein bisschen oder so.
Ja.
Aber dass hier wirklich die einzelnen Charaktere schlussendlich alle einen komplett eigenen Geisteszustand haben, das funktioniert so homogen. Weil dann eben auch meine sagte, ja, also wenn da mal dann irgendwie in diesen Wohngruppen, da kann es eben auch passieren, dass dann da Leute sind, die komplett anders agieren und reagieren als wiederum andere, die dann dort eben auch leben. Und dann hast du eben manchmal dieses, die schreien durcheinander, es kommt kein Gespräch zustande und während der eine unbedingt eine Zigarette will, brennt bei dem anderen die Hose.
Ja.
Und das ist so, also das ist dann auch so ein Punkt, wo ich dann im Nachhinein dann eben das gehört habe und dachte, ja, okay, dann ist es ja absolut fantastisch, wie das eben gecastet worden ist und wie das dann eben auch dargestellt worden ist.
Ja, da hast du, glaube ich, einen guten Punkt auf jeden Fall. Das Geisteszustand ist ein schönes Wort. Ja, das war sehr, ja, so ein organischer Mix im Grunde, ne?
Genau. Du hast ja auch eben diesen einen dabei, der, warum der auch immer da war, er hat ja nur Probleme mit seiner Frau und will das ja nur thematisieren. und dann hast du die Figur von Danny DeVito, den Martini, der irgendwo komplett anders ist. Dann hast oder du diesen Chief.
Cheswick war auch herrlich. Herrlich
begrüßt, ja.
Irgendwie so ein bisschen, ne? Super,
ja, ja, genau.
Sympathisch so.
Das ist so homogen und tatsächlich, und ich glaube, was du sagtest, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die gehen, also alle gehen da mit einer gewissen Würde dran und man macht sich auch nicht über das lustig, was sie tun. Sondern das ist, da gehen die mit Respekt dran und dieses Gefühl habe ich die ganze Zeit bei dem Film.
Ja. Und da finde ich dann aber auch, hilft zum Beispiel dann. Oder was heißt hilft, aber das wird dann nochmal verstärkt durch die Rolle von McMurphy, der da einfach jetzt in dem Fall, ich weiß, symbolisiert halt Freiheit. Er nimmt die Menschen so an, wie sie sind, ja, und spricht denen halt auch zu, ey, du willst das jetzt gerade nicht machen, dann mach das nicht. Oder du hast jetzt Bock hier Baseball zu gucken, dann mach das doch jetzt. Oder lass mal Basketball spielen gehen. Oder warum lässt du dich hier von der Ratchet hier so unterkriegen? Mach doch mal das, worauf du Bock hast und nicht leb mal dein Leben so, ne? Und das hilft dann einfach noch quasi, das finde ich, weiter zu verstärken und das zu befürworten auch und dem nochmal aufzuzeigen, ey, das sind Menschen, die hier in dieser Station sind, ne? Und nicht irgendwelche Tiere, die hier gehalten werden und leise gehalten werden, damit die Leute, die mit denen arbeiten, keine Arbeit haben oder so. Was, ja, glaube ich, ab und zu mal eben durchkommt, wie das dann halt bei unserer Krankenschwester oder auch bei den, nicht nur bei ihr, ne, die anderen, ich weiß, wie heißen die anderen, die männlichen Krankenschwestern oder was, die da auch ja unterwegs sind, die sind ja schon auch sehr ruppig. Ja, da ist
ja
keiner, der mit denen irgendwie mal normal umgeht. Die werden da nach links und rechts geschubst und angeschrien. Und du denkst auch so, hä? Ja, also, das ist ja jetzt hier auch kein Leben, was die leben. Das ist ja nur ein Wegsperren fast, ne? Und da ist dann, ja, die Rolle von Jack Nicholson, die das Ganze aufbricht und zeigt, so geht's nicht, es kann auch anders gehen. Und das harmonisiert da ziemlich gut in dem Casting auch, ja.
Lass uns darüber sprechen, weil ich stimme dir da nicht bei.
Okay.
Ich finde nämlich tatsächlich nicht, dass Jack Nick oder McMurphy eben das macht, um den anderen eben eine Stimme zu geben oder um denen zu helfen.
Ich
persönlich hatte das Gefühl, dass er das mit den Leuten macht, weil sie für ihn gerade eben, sie sind gerade da. So, er will Basketball spielen, ergo stellt er die Leute so hin, damit er Basketball spielen kann. Er möchte Karten spielen, im besten Falle um Zigaretten. Ergo nimmt er die Leute und sagt, ja gut, also die können es eh nicht, ich gewinne eh alle Zigaretten und dann ist gut. Genauso wie mit seinen Wetten, die er da macht. Und ich habe den tatsächlich als sehr, sehr egoistische Person wahrgenommen, die eigentlich nur darauf aus ist, seinen eigenen Spaß dabei zu haben. Es gibt ja einmal die Szene, wenn die mit dem Boot, also wenn die ausbrechen oder wenn die mit dem Bus wegfahren und dann auf das Boot gehen. Aber am Ende will er ja auch nur auf dem Boot sein, damit er mit der einen Frau dann da ein Schäferstündchen zu machen.
Ja.
Also es geht ihm ja weniger darum zu zeigen, so, ey, ihr könnt hier angeln. Er sagt, angelt hier, weil ich möchte jetzt Liebe machen.
Ja, fahr mal jetzt hier geradeaus, weil.
Genau. Ne? Einer muss geradeaus fahren, weil ich gehe jetzt nach unten und hi, gib ihm. Und
ja,
ich persönlich habe ihn eben, ich habe ihn so wahrgenommen, als würde er das alles aus Selbstliebe machen. So, weil er sich damit die Zeit totschlagen will, nimmt er die Leute eben dran. Wenn das in den 90ern oder in den 2000ern spielen würde und da gäbe es dann irgendwie mehr Fernseher und er könnte nur in seinem Zimmer sitzen oder sowas, dann hätte er wahrscheinlich das getan, um seine Zeit tot zu sitzen. Aber das ist nur meine Lesweise.
Ich würde dir da gar nicht widersprechen. Aber dazu zwei Dinge. Also zum am Anfang auf jeden Fall. Ja, ich finde, da macht er aber auch eine Entwicklung durch, wo sich das halt wandelt. Ja, also ich stimme dir eigentlich in allen Punkten zu. Ich sehe das auch so ganz oft. Gegen Ende würde ich aber sagen, oder was heißt gegen Ende, gegen letzten Drittel oder so, ist da halt schon einfach auch bei ihm eine Wandlung, weil er ja auch merkt, wie die freunden sich ja an, fast. Ja, sie gucken auch viel zu ihm hinauf, die anderen. Und das merkt er natürlich auch, dass er da auch was bewirkt und auch was rauszieht. Und egal, also ich finde auch, wenn er in den Situationen sie halt schon auch am Anfang nur benutzt, ja, das ist schon so, ist er trotzdem jemand, der es denen auch zutraut. Egal,
ja, was, das jetzt, auf jeden Fall.
Was jetzt der seine Intention ist, ob die jetzt gut für die anderen Insassen ist oder nicht. Oft nicht, weil er da einfach egoistisch unterwegs ist. Aber er ist jemand, der es denen zutraut. Und das, da ist er der Einzige. Ja, egal aus welchem Zweck das jetzt sein mag. Es ist sonst niemand da, der denen irgendwas zutraut. Ja, gegen Ende macht er dann aber schon eine Entwicklung durch.
Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also, ja klar, er traut dir zumindest zu, dass sie selbstständig wetten können, dass sie selbstständig Karten spielen können, dass sie sich auch eventuell mal.
Mit denen.
Ja, da hast du vollkommen recht.
Ja.
Da hast du recht. Aber auch da eben auch zum Ende hin, glaube ich, nutzt er die eben aus, weil er ja dann später eben so ein bisschen seinen Privatkrieg gegen Ratchet führt.
Ja, ich meine, er ist kein Engel, ne?
Ja. Nee, ich konnte mich nicht davon lösen, dass ich bei vielen Dingen, ohne dir jetzt widersprechen zu wollen, aber ich hatte eben das Gefühl, dass bei vielen Dingen er eben das ausschließlich gemacht hat, um selber gut davon zu kommen, was aber dazu führte, dass die Insassen selber, also es ist so eine positive Sache, dass die Insassen davon auch profitieren.
Ja.
So, er hat ja zum Schluss auch diese Party, die er da macht, wo er dann auch Billy Bibbit dann das erste Mal mit einer Frau schläft, die Leute bekommen Alkohol, da ist richtig ausgelassene Stimmung, da ist ausgelassene Partystimmung. Er tut's aber nicht, um denen eine Freude zu machen, sondern weil er flüchten möchte.
Ja, das ist richtig. Ja.
Natürlich haben die Insassen dann den Abend ihres Lebens, beziehungsweise nachdem das dann aufgefallen ist, nicht mehr. Aber ich habe immer das Gefühl bei ihm, und deswegen würde ich ihn auch so ein bisschen als Anti-Helden bezeichnen, in erster Linie geht es darum, okay, was gefällt mir? Er wird die niemals verletzen, er wird die niemals insofern ausnutzen, dass er die ausnehmen würde oder die also ins Messer laufen lässt oder sowas. Da bin ich auf deiner Seite, das wird er niemals machen. Aber ich glaube, das ist wirklich so ein Egoist, dass ihm eigentlich alles egal ist und Hauptsache er und erst in zweiter Instanz dann eben die anderen Leute, die dann da mit ihm eingesperrt sind.
Ich glaube, das Gute daran müssen wir dann schon selber interpretieren, ja.
Genau,
also,
genau.
Da ist er nicht der Heilsbringer, sondern da ist ja schon, da stimme ich dir voll zu, da ist er einfach der Egoist und er wird wahrscheinlich die Dinge nicht machen, wenn sie nicht in großen Teilen ihm was bringen würden. Aber ich glaube, es wäre zum Beispiel ihm egal, in welcher Situation das ist. Ja, ob das jetzt hier in der Anstalt ist, wo die anderen Leute eigentlich nie normal behandelt werden. Oder ob das jetzt, weiß ich nicht, in seinem Knast ist, wo er wahrscheinlich auch die Leute manipuliert und mit denen ja irgendwie versucht, sich positiv darzustellen oder das Beste für sich rauszuziehen. Das ist ihm halt, glaube ich, egal. Da macht er einfach keinen Unterschied. Und das ist halt was die anderen Leute nicht machen.
Da bin ich, ja, da hast du zu 100% recht. Also diese Figur, egal in welches Szenario ich sie reinpacke, sie wird genauso agieren. So dieser klassische Lebemann und eigentlich ist mir alles andere egal. Hauptsache, ich hab gerade eine gute Zeit.
Ja, genau.
Aber, ja, und auch da wieder, ich komme nochmal drauf zurück, einfach fantastisch von Jack Nicholson einfach gespielt. Also da diesen Mann dann zu sehen und ich sage ihm, ja, genau, er ist genau dieser Charakter.
Ja. Er ist einfach, er passt da schon wie Arsch auf Eimer, ne? Müssten wir jetzt wahrscheinlich gucken, wie er persönlich irgendwie sich verhalten würde, so, ne? Das ist schon, wie du sagst, er passt einfach sehr gut. Er ist wahrscheinlich nicht er selber, aber das ist so die Rolle, wahrscheinlich, mit der er auch so ein bisschen, die er ja öfter dann verkörpert hat und die er, glaube ich, gut kann.
Ja, und wenn du jetzt eben guckst, wer eigentlich geplant war, eigentlich waren ja Gene Hackman oder Marlon Brando dann eben die Favoriten. Und ganz ehrlich, die sind mir einen Schniff zu cool. Die sehen so ein bisschen zu cool aus. So, den hätte ja. ich, also, ne, und auch da wieder, komme ich drauf zurück, du guckst dir Jack Nicholson an und denkst, ja, so ein bisschen verrückt ist der schon.
Ja, das stimmt schon. Das passt schon sehr gut. Was hat er denn vorher gemacht eigentlich? Ich meine, er hat ja schon Sachen vorher gemacht, ne? Oder war jetzt nicht sein großer Durchbruch? Zeitlich gesehen.
Hier google ich noch selbst. Ja, was ist das? Easy Rider.
Ah, der war vorher. Ja, okay.
Easy Rider war vorher.
Ja, also Chinatown. Okay. Er war schon eine große Nummer, okay. Dann, er war jetzt keiner von denen, die da im Grunde unbekannt besetzt wurden, sag ich mal, ne?
Ja. Nee. Aber da, also wirklich, ich bleib dabei, einfach eine On-Point-Besetzung von vorne bis hinten.
Ja. Wo wir ja noch als Besetzung eigentlich noch gar nicht drüber geredet haben, das geht ja eigentlich gar nicht, ne? Wir haben noch nicht über einen Chief gesprochen.
Ja, stimmt.
Im Buch ist es ja anscheinend so, dass das ganze Buch aus seiner Perspektive erzählt wird und dadurch, er hat dann irgendwie auch Schizophrenie und hat viel Halluzinationen und so. Das ist im Film schon alles sehr runtergedampft, wo er sich ja so ein bisschen als Taubstummer im Grunde da durchschlawinert, obwohl das dann gar nicht ist. Das ist ja auch so eine geile Szene, wo er dann auf einmal Danke sagt und so, what? Du kannst sprechen.
Das hat mich nur nie einer gefragt.
Ja, genau. In etwa so. Und genau, er ist ja auch jemand, der vorher gar kein Schauspieler war und irgendwie im Grunde zufällig beim Umherlaufen, glaube ich, entdeckt wurde und gefunden wurde, weil er schon jemand sein sollte, der aus dem amerikanischen Ureinwohnervolk sein sollte und so. Und da so große Leute zu finden, scheint irgendwie schwierig und ist aber auch einfach absolut großartig in seiner Rolle, wie ja, er da auch diesen, zum einen den Wandel durchmacht und dann sich nach und nach mit Jack Nicholson halt irgendwie da, ja, bei ihm, den kann man ja schon im Grunde sagen, anfreundet, würde ich denken.
Ja, ja, gut, ja, ja, da bin ich voll und ganz bei dir. Die sind eigentlich später Freunde.
Ja, und also ich finde, er macht das auch einfach absolut großartig.
Der Mann ist aber auch eine Erscheinung.
Ja. War bei ihm jetzt hinter dem Rücken, wo er dann irgendwie so aufsteht und immer größer wird und du hast ja nur Jack Nicholson im Bild, so okay, kleiner Wirt im Gegensatz zu ihm, war schon krass, ja.
Wir haben ja auch eben noch das Ende des Films, was ich am Anfang auch ein bisschen antiklimaktisch fand irgendwie, also ich fand es dann, es ging dann ja sehr, sehr zügig, sehr, sehr schnell im Film, aber jetzt auch im Nachhinein denke ich mir, nee, es ist eigentlich das vielleicht ein perfektes Ende gewesen. Es passiert ja dann einiges in dieser Anstalt und was eben dazu führt, dass McMurphy einen Wutanfall bekommt und Ratchet versucht zu erwürgen, nachdem sich einer der Insassen eben voraussichtlich aufgrund des Anschusses von Ratchet das Leben nimmt.
Ja, also das und war für mich der, da kurz stoppen, das war für mich der Punkt des Films fast. Also da war ja wirklich, also wir spoilern ja komplett, oder?
Ja, wir spoilern komplett, also, das ist absoluter Spoilercast.
Genau, es hat sich ja dann, Billy hieß er ja, glaube ich, ne?
Genau.
Da eben, oder McMurphy hat ja dafür gesorgt, dass er das erste Mal mit seiner Frau sein kann, da jetzt nach der Party. Und dann kommt
aber auch nur rein. Durch Zufall, ne? Aber auch nur durch Zufall möchte ich dazu nochmal sagen, um meine These zu bestätigen.
Ja, klar, ja, das stimmt. aber schon, ja, das hat er schon auch für ihn gemacht dann. Also das fand ich, das war schon jetzt nicht nur, weil er da am Ende noch was rauszieht, fand ich. Da hat er schon sich verändert gehabt. Aber genau, dann kommt Ratchet halt rein und kriegt das alles mit und holt ihn da erstmal raus und stellt ihn im Grunde zur Rede. Und da fängt sie dann an, eben damit zu drohen, das seiner Mutter zu erzählen und was die wohl dazu sagen würde und kriegt ihn wirklich unter ihre Fittiche wieder. Einfach, die macht ihn einfach so klein, ne, und nimmt ihn für nichts ernst und als wäre er einfach gar kein Wert. Und das war wie irgendwie eine böse Lehrerin in der Schule. Und da hat man so richtig gemerkt, fand ich, okay, die ist einfach intrigant. Ne? Interessiert die nicht, dass die jetzt hier gerade vielleicht mal den Abend ihres Lebens hatten. Was auch immer da jetzt passiert ist, dann okay, es ist alles im Chaos und halb zertrümmert. Wäre ich auch sauer, aber das war ein anderes Level. Und danach bringt er sich ja im Grunde um. Und das war schon auf mit ihr macht, zuzuschreiben.
Das war so böse. Ich fand die Szene so böse. Wenn sie, auch von der Kameraeinstellung, Billy ist ja, glaube ich, kniet, glaube ich, auf dem Boden. Ratchet steht dann ja so wirklich übermenschlich vor ihm. Und dann so, Ich werde es jetzt deiner Mutter erzählen, Billy. Was glaubst du, was deine Mutter mit dir macht, wenn ich ihr jetzt erzähle, was du ihr gemacht hast? Und diese Panik dann auch in den Augen, auch da. Brad Dourif ist tatsächlich eigentlich ein guter Schauspieler, auch wenn er ja sehr, sehr viel in Genre und sowas mitspielt. Aber ich habe, also diese Panik, die er dann da auch rübergebracht hat, die fand ich ja phänomenal gut.
Ja, das war wirklich für mich der Moment des Films. Ja, den fand ich ganz stark.
Ja, und das war dann so der Moment, wo ich so die ganze Zeit auch, ja gut, ist die Ratchet jetzt wirklich so böse? Ist sie jetzt, hat sie so viel falsch gemacht? Und dann dieses, ja, ich werde es deiner Mutter erzählen. Aber dann auch so eine kindliche Angst, ne? Ich meine, das erzählt zu einem Vierjährigen so. Du hast die Wände angemalt. Machst du das nochmal, dann sag ich das zu deiner Mama. Oh, jetzt.
Das ist ja, finde ich, das Krasse so, dass dann, ne, sie nimmt die Leute gar nicht für voll so wirklich und dann droht sie mit der Mutter, die sind mündig, ne, die sind alt genug so und sie droht mit der Mutter, okay, was ist, wenn ich, die kenne ich ja schon lange, was meinen sie, natürlich rede ich mit der, kannst du gar nicht verhindern so, was die wohl davon hält, so, und ich so, Alter, das ist schon richtig, ja, niederträchtig fand ich das, ja.
Ja, also ganz, ganz schlimm, ja, und daraufhin bringt sich ja Billy um und die Sache, die ja dann Ratchet dann einfach dann sagt, sie sieht dann so den Toten so, ja, okay, jetzt geht mal raus und das Beste, was wir jetzt machen können, ist eigentlich mit der täglichen Routine hier weiterzumachen.
Ja.
So völlig egal, dass sich da gerade einer die Kehle durchgeschnitten hat. Ja.
Nee, den machen wir jetzt weg, wir machen sauber, das Beste ist, wir kommen jetzt alle mal wieder runter und machen hier weiter, als wäre nichts gewesen.
Und ja, daraufhin, McMurphy kriegt einen Wutanfall, versucht Ratchet zu töten. Das Problem ist jetzt nur, er bekommt deswegen eine Lobotomie und gehört jetzt dann tatsächlich auch nicht ohne Grund eben in diese Anstalt.
Ja, beziehungsweise was heißt deswegen, ne? Also ich glaube, da ist dann, okay, das passiert jetzt alles und sie haben ihn einfach nicht im Griff, ne? Und jetzt wissen sie nicht mehr, okay, was machen wir mit dem? Das wird dann alles nicht gezeigt jetzt, ne? Ist jetzt, wir interpretieren. Das ist
Spekulation. Aber es hat so für mich schon so diesen Punkt, dass es heißt, er, der eigentlich in Anführungsstrichen als gesunder Mensch in diese Nervenheilanstalt gekommen ist, wurde jetzt dazu gebracht, eben etwas zu tun, was nicht okay ist. Also er darf ja niemanden einfach versuchen zu töten. So, und daraufhin ist dann klar für alle so, ja gut, also wir haben ihn nicht unter Kontrolle, man hat es ja gesehen, hier, der ist mit denen abgehauen, der hat schon Elektroschocks bekommen, hat auch nicht funktioniert, ja, jetzt können wir im Endeffekt nur eine Lobotomie machen.
Ja, aber da jetzt meinst du, ist jetzt wie gesagt Spekulation, hast du es so interpretiert, dass sie glauben, okay, anders kann man ihm nicht helfen? Weil ich habe es jetzt eher so gedacht, okay, sie wissen ganz genau, dass das nichts bringen wird und sie einfach eine Lobotomie machen, danach sehr ruhig gestellt. Er ist komplett, also seine Persönlichkeit ist dadurch komplett verändert. Er kann ja, danach ist er ja nicht mehr er selber und fertig. Dann hat man halt also, mit dem Thema
du meinst, er einfach nur
abgegolten. Genau, und Martin halt handsam gemacht so und man kann jetzt, man hat weniger Arbeit und fertig ist, dass er da nicht krank ist oder so, ist ihm, glaube ich, nach wie vor völlig bewusst.
Ach so, ja, ich hatte das tatsächlich anders interpretiert, aber vielleicht auch nur, weil es, also mal off topic, ich hatte tatsächlich mal eine große Angst. So, also ich habe immer gedacht, wenn du da eben eine Kröte bist oder so und man sagt, ja, du bist irre, du musst in die Anstalt. Habe ich mir tatsächlich als Kind immer die Frage gestellt, wenn du als gesunder Mensch in eine Anstalt bekommst und jetzt wirklich kenntliche Sicht, ne, habe ich immer gedacht so, boah, lass sie dich dann überhaupt raus, weil immer wenn du sagst, ja, ich bin ja nicht verrückt, das sagen ja alle Verrückten auch.
Ja, ja.
Und ich weiß eben nicht, ob es eben noch dieser kindliche Gedanke oder diese kindliche Angst ist, die ich da hatte, aber für mich war das, so habe ich es interpretiert, eben dieser, du gehst dort gesund hin. Und eben aufgrund der Taten, die er dort begangen hat, haben sie wirklich gesagt, ja gut, vielleicht liegt da doch was vor und wir haben keine andere Möglichkeit, als es so zu machen, um ihn eben auch zu kontrollieren. So hatte ich das jetzt interpretiert. Ich kann aber eben nicht sagen, ob es eben auch daran liegt, weil eben diese kindliche Angst in mir mal vorherrschte.
Ist ja, wie gesagt, auch jetzt Spekulation. Wir wissen es beide nicht. Es wird ja nicht gezeigt oder gesagt oder so. Ich glaube, das kann man sicherlich auf beide Arten auslegen und verstehen.
Ich finde deine Ansicht genauso richtig wie meine. Und da haben wir es nämlich wieder, ne? Du machst den Film aus und hast jetzt erstmal nur einen Film gesehen. Und dann denkst du eben über solche Dinge nach und denkst dir, okay, ist es jetzt wirklich so? Oder kann es auch anders sein? Oder deswegen finde ich das so cool, dass dieser Film einfach immer noch weiter in einem arbeitet.
Ja, und das am Ende, ich meine, wir sind jetzt da, okay, er hat jetzt seine Lobotomie bekommen. Und dann geht es ja schon sehr schnell, aber finde ich auch okay, dass dann im Grunde Chief das ja mitbekommt, dass sie ihn wieder auf die Station bringen und er ja völlig weg ist und gar nicht mehr, das ist kein Leben, was er irgendwie begrüßen würde oder ne, das ist ja das Gegenteil von frei sein und das Gegenteil von wie er sein möchte und das checkt er ja sehr schnell und erstickt ihn dann ja mit dem Kissen und er ist dann am Ende derjenige, der sich denkt, okay, und jetzt gehe ich hier in dieses Badezimmer und reiß da diesen Marmor Wasserhahn Speier raus Dingens und werf mir den durchs Fenster und hau ab und gehe jetzt in die Freiheit. Wo ich am Anfang gedacht hätte, dass McMurphy da jetzt irgendwann ist, der da rausgeht und vielleicht auf dem Weg Dinge passieren, aber jetzt quasi er derjenige, der den Chief dazu gebracht hat, dass er das tut und dass er frei sein kann und dass er ist im Grunde nur der, in Anführungszeichen, Initiator, ne, dafür.
Ja,
das aber auch eigentlich auch irgendwie ganz, ganz spannend.
Aber auch dieses Bitterböse am Ende, es wurde ja nie thematisiert, dass es überhaupt so weit kommen kann. Und du musst dir jetzt eben selber überlegen als Zuschauer, ja, ist das jetzt was Gutes, was der Chief gemacht hat? Also ist das im Sinne von McMurphy? Oder ist es eigentlich schon, ist es jetzt eher eventuell nicht so cool? Also ist man jetzt eigentlich dafür, dass er umgebracht wird? Also ist das jetzt ein gutes Ende? Ist es jetzt ein eher trauriges Ende? Ich finde es schwierig einzuschätzen. Ich halte es für ein gutes Ende.
Ich meine, für das Filmende finde ich es gut, aber es ist natürlich absolut tragisch. Und ja, klar, wird man das machen? Nein. Aber
ja, und das ist eben die Frage, ohne jetzt in irgendeiner Art und Weise Mord oder irgendwas dazu gut zu reden oder sowas. Aber innerhalb dieser Filmlogik hat ja der Chief schon erkannt, dass McMurphy sehr wahrscheinlich das, was jetzt eben sein Leben ist nach dieser Lobotomie, dass es nichts mehr für ihn ist. Und dass es tatsächlich wahrscheinlich für ihn besser wäre, wenn er umgebracht wird.
Ja, und das meine ich also, was er nicht leben wollen würde. Ja.
Genau, also ich glaube, für McMurphy an sich ist es ein gutes Ende. Auch wenn es eben sehr, eigentlich ein bitterböses Ende ist.
Es ist ein bitterböses, gutes Ende, ja.
Es ist wirklich, wirklich gut. Also ich muss tatsächlich, ich kann jetzt schon mal vorwerfen, nach dem Gespräch werde ich den Film doch noch mal aufwerten. Weil eben, ne, es arbeitet immer noch, ich habe es noch nicht so ganz begriffen. Ich finde so viele Dinge, die du auch gesagt hast, einfach noch mal schön mit reinzunehmen und darüber auch mal nachzudenken, um zu sagen, so, ja, okay, kann das denn so sein? Was habe ich denn hier gesehen? Wie kann ich das denn deuten? Und ich mag das ja, wenn so ein Film nicht vorbei ist, wenn der Film endet.
Ja.
Wie ist es da bei dir?
Ja, das ist, wie am Anfang schon so ein bisschen angedeutet, was so ein Drama einfach sehr gut leisten kann. Und was hier sicherlich der Fall ist und jetzt gerade auch durch das ganze Nachlesen nochmal und gerade auch Louis Fletchers Rolle gewinnt einfach nochmal enorm über die Zeit und vielleicht auch nochmal gucken und man sieht nochmal ganz andere Sachen, was, wie sie sich auch vielleicht schon am Anfang verhalten hat und so, ne, was einem am Anfang
ja, das wäre ja auch
so aufgefallen ist, dass das jetzt so schlimm in Anführungszeichen ist.
Ne, das wäre auch nochmal interessant, stimmt.
Und ja, da macht Spaß, drüber zu reden und zu sehen, wie der Film wächst. Also der war schon ein ziemlich großes Kino. Ich kann das schon verstehen, warum das ein absoluter Klassiker geworden ist.
Ja. Und
das ja, obwohl der ja einfach so anders ist als das Buch, glaube ich. Also ohne es jetzt gelesen zu haben. Aber dadurch, dass der schon aus einer ganz anderen Perspektive erzählt wird, so ein bisschen was ja so auf Wikipedia stand, ist ja schon ganz anders. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, okay, wäre das jetzt heutzutage wieder ein riesen Shitstorm? Das einfach, oder ist das vielleicht übertrieben, aber dass der einfach so stark davon abweicht, weil im Moment ja doch eher die Tendenz dazu ist, alles so sehr originalgetreu zu machen. Aber das, ja, haben sie, glaube ich, auch versucht, weil der Romanautor Ken Casey ja auch einmal eine Drehbuchversion geschrieben hat, die aber für einen Film wohl nicht funktioniert hat. Und also es war dann alles schwierig und ich glaube, es ist jetzt schon so gut, wie sie es halt gemacht haben, dass der Film einfach ja auch anders ist und für sich steht. Das ist auch einfach ein anderes Medium dann, ne? Und ich glaube, solange man das Buch nicht gelesen hat, ist das dann eh mal kein Problem. Wenn man dann irgendwie mal das Buch gelesen hat, dann weiß, fragt man, ja, okay, vielleicht fand ich jetzt doch die eine Version besser als die andere.
Glaubst du denn, dass wenn der Film heute rausgekommen wäre, dass er noch funktionieren würde?
Ich glaube, ich bin versucht zu sagen einfach schon ja, einfach weil das auch ein, aber es ist schon, ich glaube, generell geht man mit der Thematik heute schon ein bisschen anders um. Und da muss man sich schon stark wieder zurück reinversetzen in wie es damals war. Und wenn man den jetzt neu dann so rausbringt, muss man schon sehr klar und deutlich machen, in welcher Zeit dieser Film spielt.
Ja, das, ich glaube, genau das ist es.
Sonst wird das nicht funktionieren, wenn man den jetzt mit, keine Ahnung, moderner Digitalkamera dreht und alles sieht aus wie neu und geleckt und heutzutage, das wäre schlecht, glaube ich. Aber wenn man es hinkriegen
kann
würde,
auch, das... Ich kann mir auch nicht vorstellen, ich meine, wir leben in Zeiten von Remakes, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Remake halbwegs funktionieren würde, weil, glaube ich, auch gar keine... Es wäre, glaube ich, sehr, sehr schwierig, heute damit nicht mehr anzuecken. Weil ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, und ich möchte jetzt nicht über die böse Gesellschaft sprechen oder so, aber ich glaube, du guckst ihn heute... Guckst du den Film von 1975 an und kannst dann irgendwo einordnen, ja, okay, das war eben damals die Ansicht. So, das war eben damals so. Aber ich sage dir, würde der Film 2025 als Remake ins Kino kommen oder sowas, glaube ich, würden sehr, sehr viele schon irgendwo anecken und sagen, ja, das jetzt aber so darzustellen, funktioniert nicht. Ja, das kann man ja so nicht zeigen. Und jetzt lassen wir dann wirklich eventuell die Sache mit der Verführung Minderjährigen mal außen vor, die wirklich absolut daneben ist.
Ja, auch alles andere danach hast du schon recht. Das würde so, glaube ich, tatsächlich nicht funktionieren. Aber
ja, oder die Frauenfiguren außer den Aufsehern, so, wenn dann der McMurphy zu der einen hingeht, so, jetzt komm, jetzt schlaf doch mal mit dem, so, der hat noch nie, mach doch mal. Da, also.
Ja, das war auch, auch cringe. Das war schon, und es gibt ja auch, ich weiß, das war auch so eine Frage, die ich, also ich kenne es jetzt nur aus Wohnheim und Werkstatt, wo ich war, bisschen was anderes auch, aber da ist eigentlich alles immer durchmischt. Ich weiß jetzt nicht, wie das auf so einer geschlossenen Anstalt ist, ob da Männer und Frauen getrennt werden, aber da waren jetzt auch nur Männer.
Ja.
Alle.
Das könnte ich auch nicht sagen.
Alte weiße Männer, in Anführungszeichen. Ja, habe ich mir zwischendurch auch gedacht, da könnte man schon, aber das war halt eine andere Zeit, ja.
Ja, und ich finde es eben auch wichtig, diesen Film in dieser damaligen Zeit zu sehen und dann eventuell sogar noch zu wissen, okay, wahrscheinlich spielt er sogar noch früher. Ne? Also nicht mal, dass der 1975 spielt, sondern voraussichtlich sogar etwas früher.
Auf jeden Fall, ich bin mir recht sicher, auch wegen der Lobotomie und so, spielt der in 50ern, denke ich. Ja.
Na, und ich finde ihn aber heute noch wichtig. Also ich finde immer noch, das ist wirklich ein wichtiger Film und dass ich eben so lange darum herumgekommen bin, wundert mich eigentlich, weil der ist, geht der Film vielleicht auch so ein bisschen unter? Also ist der so, wenn man über Filme spricht, wird der noch so oft genannt?
Nee, fast.
Eigentlich nicht, ne?
Echt sehr wenig, ne? Gerade wo ich jetzt vielleicht auch ein bisschen tiefer drin bin als vor ein paar Jahren. Aber ja, sowas wie The Shining oder, keine Ahnung, Jaws wird schon ja andauernd rezitiert. Der jetzt hier nicht so. Ja,
also nee, zumal ich
sehr selten.
Ich war darüber so erstaunt, als ich dann mich eingelesen habe, eben auch in die Preise, die er bekommen hat, und dann die Big Five. So, irgendwie weiß ich einfach, dass Schweigen der Lämmer die Big Five gewonnen hat.
Ja.
So, und dann habe ich gedacht, ja gut, dann wahrscheinlich noch zwei Filme so irgendwie aus den 40ern, die mir jetzt vielleicht noch nichts sagen oder so. Und dann lese ich mich dann hier für den Podcast ein und stelle dann fest, ach so, einer der drei Filme, die Big Five gewonnen haben, ist dann also Einer Flug übers Kuckucksnest. Das hätte man wissen können.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Und nicht, weil das jetzt irgendwie, weil mir das egal ist oder so, sondern einfach, vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung oder in meiner Filmbubble oder so, aber ich habe das Gefühl, dass über den Film erstaunlich wenig gesprochen wird, dafür, dass er eben so viel geleistet hat, also so ein Erfolg war, solche Preise abgeräumt hat, aber eben auch noch so gut ist.
Ja, auch noch so jetzt monetär erfolgreich sogar dann, wie du sagtest. Und ich denke mal schon, der wird auch einfach Grundsteine gelegen haben, wie, ich habe es schon mal gesagt, 12 Monkeys oder, weiß ich nicht, A Beautiful Mind, Filme, die in die Richtung gehen, da wird er auch schon einfach viele geleistet haben an Vorarbeit, wo man sich dann wieder darauf zurückbezieht. Vielleicht es ist halt ein schwieriges Thema, darum ist es jetzt vielleicht auch nicht was man irgendwie alltäglich dann rezitiert. Ist jetzt ja schon nicht so ganz einfach, ne, einfache Thematik. Aber ja, es ist schon ein guter Punkt, den du machst. Ich höre sehr wenig über den Film, das stimmt. Ja,
ja, und insbesondere, wenn ich überlege, wer da eben alles so sein erstes Debüt hat.
Ja, und auch produziert hat, ja? Das wusste ich auch nicht. Wusstest du das?
Wer den Film Michael produziert Douglas.
Hat? Ja, ich habe das vorhin gelesen, ich bin aus allen Wolken gefallen.
Mir war gar nicht bewusst, dass er so groß bei Produktion oder so dabei ist. Also
nicht
alle Filmfans, wenn jetzt gerade die...
ja, genau. Kriegen wir jetzt Schelte. Um der Vollständigkeit halber, Saul Zients oder wie auch immer man ihn ausspricht, hat mitproduziert, aber im Grunde Michael Douglas und sein Vater haben das angestoßen und ganz viel mitproduziert. Und ich dachte so, okay, krass, das habe ich noch nie gehört. Und ja, es wird anscheinend wirklich zu wenig über den Film geredet, sonst wüsste man das.
Ja, glaube ich auch. Also wenn ich mir jetzt das mal angucke, was Michael Douglas produziert hat, sind es fast überwiegend Filme, in denen er auch mitgespielt hat.
Okay, ja.
Ne? Nicht ausschließlich, aber überwiegend.
Und er war da ja auch noch gar nicht alt. Also wie alt mag er da gewesen sein? 30? Also
das, ja.
Und dann hat, okay, er hat zwar mit seinem Vater zusammen vielleicht angestoßen, aber in den jungen Jahren ja auch erstmal so einen großen Film zu, oder ja, groß war er ja in dem Moment tatsächlich nicht, aber die Thematik hat ihn ja sehr und das Buch ja sehr angesprochen anscheinend. Ja, dass er so einen großen Film produziert hat, war mir nicht klar. Also finde ich krass.
Aber ich bin im Nachhinein sehr, sehr froh, dass es diesen Film gibt und tatsächlich glaube ich, der wird Minimum noch ein, zweimal bei mir im Player landen, alleine um so ein paar Dinge, die ich im Kopf habe, was eben, die ich mir jetzt so erarbeitet habe in den letzten Tagen, um auch zu gucken, habe ich damit überhaupt recht oder nicht, weil, also wenn irgendein Hörer sagt, ey, das ist alles totaler Quatsch, was ihr erzählt, kann ich euch auch glauben, ich weiß es nicht, das ist meine Einschätzung gewesen.
Hast du denn,
Manuel,
ich bin ja reingegangen, unter anderem, weil ich endlich wissen wollte, was zum Geier hat es mit diesem Titel auf sich. Ich bin rausgegangen und war nicht schlauer. Mittlerweile bin ich schlauer, aber ist es dir da ähnlich ergangen oder hast du es direkt
getan? Nein, ich hatte gar keine Ahnung. Also,
hast du überhaupt drüber nachgedacht?
Ich hab's dann gelesen.
Ja, ja, okay, ich hab's jetzt auch nachgelesen, aber weil für mich war, wie ich ja gesagt habe, dieser Titel, ich hab's von Anfang an schon seit Jahrzehnten, denke mir, was ist das eigentlich für ein Titel? Und hab's nicht gerafft und hab jetzt auch erst gerafft, dass ja ein Kuckucksnest es ja überhaupt nicht gibt, weil die ja ihre Eier in fremde Nester legen und es gibt gar kein eigenes Kuckucksnest für einen Kuckuck, ne? Und ja, man kann da jetzt tief reingehen und viel interpretieren. Am Ende ist das Kuckucksnest halt, denke ich, schon eine Metapher für die Irrenanstalt einfach. Und es wird dann ja in dem, in dem Buch dieser Kinderreim zitiert, wo es dann um drei Gänse geht oder so, die fliegen und one goes east, one goes west, one goes above the cuckoo's nest. Und das steht dann sinnbildlich für ja den Chief oder McMurphy, die halt im Grunde diejenigen sind, die über dieses Kokosnest hin drüber fliegen und nicht jetzt sich davon manipulieren lassen und sich vielleicht da einspannen lassen. Und das fand ich einfach nochmal, ist im Film halt nicht rübergekommen. Da muss man schon dann sehr viel Interpretationsarbeit leisten oder es nachlesen, weil einfach dieser Kinderreim nicht vorkommt, der im Buch dann halt vom Chief zitiert wird, wo es dann einfach klarer wird. Aber das hat, also, ich konnte dann im Nachlesen endlich meine Neugierde befriedigen. Okay. Ja.
Also ich habe tatsächlich irgendwo da gedacht, und das hatte ich dann auch durchs Lesen, hat sich das bestätigt, Kuckuck heißt ja eben auch verrückt. Also ist so umgangssprachlich für verrückt.
Ja.
Und ich habe eigentlich, als ich wusste, einer flog übers Kuckucksnest und ich wusste, dass es um eine Irrenanstalt geht, habe ich schon im Endeffekt so ein bisschen damit gerechnet, dass irgendjemand dort ja so eine Revolte oder sowas dann anstößt oder sowas. So einfach einer, der sich diesem System nicht äußert. Und das, ich habe es tatsächlich immer vermutet, dass es irgendwas damit zu tun haben muss, aber gewusst habe ich es gar nicht und habe ich mir dann auch erst anlesen können. Und als ich dann gelesen habe, Kuckuck heißt umgangssprachlich verrückt, ja okay, dann kann man es eben auch darauf beziehen, wenn man möchte.
Ja, genau.
Manuel, hast du noch was?
Habe ich noch was? Was haben wir denn hier? Ich habe mir mal so ein paar Sachen auch aufgeschrieben. Den Titel habe ich ja gerade jetzt nochmal abgearbeitet. Aber ich glaube,
eine Sache oder eine Frage hätte ich noch, weil da bin ich mir selber nicht sicher. Was ist die Aussage des Films?
Ich glaube, also die Kritik des Films meiner Meinung nach ist einfach an der Institution.
Genau, was ist meine Kritik an dem Film, oder? Also eine Kritik an dem System. Aber ich konnte keine wirkliche Aussage erkennen, weil ich kann nicht sagen, oh, das ist gut, wenn du immer gegen die Obrigkeit bist oder so, sondern er hat ja eben genau das bekommen. So, es war nicht gut, dass er es gemacht hat. Also
ja, aber also für mich ist es einfach eine Gesellschaftskritik. Hey, wollen wir, weiß ich nicht, das kann man auch auf andere Dinge übertragen, aber wollen wir Leute in dieser Institution so behandeln, wie wir es da tun? Oder müssen wir da mal vielleicht drüber nachdenken und ein bisschen aufzeigen, dass man auch menschlicher agieren kann? Und vielleicht, ich habe ein Zitat gelesen vom Milos Forman vom Regisseur, der geschrieben hat, wir schaffen Institutionen, Regierungen und Schulen, um uns im Leben zu helfen. Doch jede Institution entwickelt nach einer Weile die Tendenz, sich nicht mehr so zu verhalten, als sollte sie uns dienen, sondern als sollten wir ihr dienen. Das ist der Moment, wenn das Individuum mit ihnen in Konflikt gerät. Und das ist für mich so ein bisschen die Quintessenz des
Films. Okay, damit haben wir es, glaube ich, genailed. Also das ist, das passt ja wie Arsch auf Eimer.
Ja, wenn der Regisseur das selber schon so sagt.
Dann er wird recht haben.
Genau.
Alles, was wir vermuten, ist dann falsch. Er wird recht haben. Ja, also du hast auch nichts mehr.
Ich glaube, wir haben einiges besprochen. Nee, ich habe auch nichts mehr. Das war vollumfänglich.
Dann danke ich dir auf jeden Fall für dieses tolle Gespräch und dass du mir einfach den Film auch nochmal nahegebracht hast, dass ich eben auch nochmal mit einem etwas gezielteren Auge drauf schauen musste und den nicht irgendwann mal auf Sat.1 dann nebenbei hab laufen lassen.
Ja.
Es hat mir super viel Spaß gemacht, mit dir drüber zu quatschen.
Das kann ich nur zurückgeben. Manchmal muss man sich ja auch so ein bisschen die Chance am Schopf greifen und sich dazu zwingen. Das ist dann immer der Vorteil. Ja. Und wenn man das dann nicht mal muss, sondern das ja dann am Ende sogar auch gut ist, dann ist es ja noch schöner.
Und ich sag's jetzt nochmal, ich hatte den Film mit 3,5 von 5 bewertet. Er wird jetzt auf jeden Fall noch nach dem Gespräch eine Aufwertung bekommen, weil ich einfach noch merke, wie er immer noch nachwirkt, wie ich immer noch drüber nachdenke und wie ich mir immer noch nicht so ganz sicher bin, ob ich richtig liege oder nicht und fast schon drüber nachdenke, relativ zeitnah den Film nochmal zu schauen. Und dann hat er auf jeden Fall irgendetwas richtig gemacht.
Ja, sehr schön. Ich habe ihn noch nicht bewertet, aber ich denke mal, irgendwo zwischen 8 und 9 wird er landen.
Ja.
Von 10. Okay.
Ja, wie gesagt, so ein, zwei Dinge, die sind eben aus der Zeit gefallen, ein bisschen so eben dieses Frauenbild und eben ihn als Helden zu sehen bei dem, was er getan hat. Damit tue ich mich heute leider ein bisschen schwer, wobei ich weiß, der Film kann dann
nicht. Anti-Held passt schon gut.
Ne, aber ja, das ist nie so ganz meine Baustelle dann. Ich bin nicht so der Fan davon, wenn ich sage, oh cool, guck mal, einen Mörder, den finde ich jetzt richtig gut. Oder sowas. Da habe ich immer meine Problemchen mit.
Ja, darum wird, glaube ich, auch bewusst da nicht so viel drauf eingegangen wahrscheinlich.
Glaube ich auch. Und das macht er dann wieder natürlich perfekt. Das macht er wieder perfekt dann. Ja, hört den Telestammtisch, hört euch Manuel an.
Genau, immer gerne.
Und bei Interesse finden wir bestimmt noch einen anderen Film, den wir vielleicht mal besprechen können.
Ich habe eine lange Liste an Klassikern, die ich noch nicht gesehen habe, ja.
Dann bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zuhören. Lasst uns gerne ein Like da, folgt uns, teilt uns. Und die letzten Worte gebühren natürlich wie immer meinem Gast. Und damit sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, ich kann mich nur für die Einladung bedanken. Es hat sehr viel Spaß gemacht, gerade auch noch mal über Filme zu reden. Wertet sie oft noch mal auf, jederzeit wieder. Meine Liste ist lang. Schaut am Telestammtisch vorbei und hört mehr Movie Virgins. Und vielleicht hören wir uns ja dann noch mal wieder. Bis dahin und tschüssi.